Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah. Oh.
Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Janne und Social Media Stars.
Hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Es freut mich wie immer sehr, dass ihr hier seid und ich hoffe, es geht euch wunderbar. Heute seid ihr hier tatsächlich zu einer sehr, sehr tiefgründigen Folge und ich glaube wirklich unsere tiefste Folge hier bei Unter uns gesagt, die wir auch je hatten. Denn ich habe die ehemalige Germany's Next Topmodel Teilnehmerin, Model und Content Creatorin Betty Taube zu Gast. Betty ist 29 Jahre alt und kommt gebürtig aus der Nähe von Berlin. Mit Betty spreche ich heute vor allem über das Thema Therapie und ihre sehr schwere Kindheit. Betty ist nämlich im Vergleich zu vielen anderen Kindern nicht in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen, was später zu einer starken Depression führte. Was Betty als Kind alles erleben musste, wie ihr Therapie aus ihrer Depression geholfen hat und warum Betty findet, dass viel, viel mehr Menschen in Therapie gehen sollten, hört ihr jetzt. Außerdem möchte ich, bevor es mit der Folge losgeht, eine Triggerwarnung aussprechen. Solltest du mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, könnte dich diese Folge triggern. Dann wäre es das Beste, diese Folge nicht anzuhören. In der Folgenbeschreibung findest du außerdem ein paar Anlaufstellen, bei denen du dich in diesem Fall melden kannst.
Liebe Betty.
Hallo.
Herzlich willkommen bei Unter uns gesagt.
Dankeschön.
Super schön, dass du da bist.
Ja, ich habe mich sehr gefreut.
Ich weiß aber auch sehr zu schätzen, wir haben gerade schon ein bisschen drüber geredet. Du bist ja neuerdings Hundemama.
Ja.
Und bist da super, super doll eingespannt. Mhm. Und deshalb weiß ich sehr zu schätzen, dass du hier gerade so Zeit freischaufelst.
Ja, es war gar nicht so leicht, weil man muss ja dann schon anders organisieren als davor.
Ja, voll.
Mein Freund passt Gott sei Dank gerade auf. Und ja, jetzt konnte ich mir mal ein paar Stunden freiräumen. Aber es ist das erste Mal, dass ich von ihm weg bin und es fühlt sich schon ein bisschen seltsam an.
Ja, ja. Machst du dir Sorgen?
Nee, Sorgen nicht, aber trotzdem fragt man sich, was er wohl gerade macht. Hat er schon Pipi und Pupo gemacht und so? Hat er schon sein Futter bekommen? Ja.
Aber wie ist es so als Hundemama?
Anders, als ich es mir vorgestellt habe, weil alle romantisieren das ja immer voll.
Mhm. Und wie lange hast du ihn denn jetzt?
Eine Woche.
Ah, krass, okay.
Ja, also frisch. Ganz frisch. Ja. Und ich habe in der Woche schon, glaube ich, 4 bis 6 Mal geheult und habe alles hinterfragt und dachte mir so, oh Gott, war das überhaupt die richtige Entscheidung? Und ich bin super müde, weil ich halt jetzt nachts auch raus muss. Mhm. Ja, und das sagt einem ja keiner davor. Alle sagen immer, Hunde so toll und das ist das Beste und so. Ich glaube auch, dass das so ist irgendwann, dass ich so in einem Jahr so darüber reden werde. Aber jetzt die erste Woche, muss ich sagen, war schon hart.
Ja, ist halt wie ein Kind, was du hast, wie ein Baby, ne? Wenn die noch nicht stubenrein sind und so. Ja. Und die brauchen wirklich 24/7 Rundumbetreuung.
Voll. Ja. Ich muss die ganze Zeit gucken, was er macht. Was nimmt er in sein Maul? Muss er Pipi? Muss er Pupu? Dies, das? Ja. Also es ist schon anstrengend.
Ja. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie. Ja? Mhm. Zu unserer What's in your Fridge Kategorie. Ich habe ja ein Foto von dir bekommen.
Ja.
Und natürlich habe ich da auch wieder Fragen zu.
Okay.
Ne? Klar. Und zwar ist mir aufgefallen, du hast Lavendelsirup.
Ja.
Ja. Was machst du damit?
Ich liebe Lavendelwasser. Also Sprudelwasser. Ah. Und dann machst du so einen ganz kleinen Ticken Lavendelsirup rein und dann schmeckt das nach Lavendel. Habe ich vor 2 Jahren für mich entdeckt und jetzt liebe ich das.
Wie hast du das entdeckt? Ist ja super, also voll außergewöhnlich.
Es gibt tatsächlich Lavendelbrause zu kaufen im Supermarkt, aber nur in ausgewählten Supermärkten. Und ich dachte so, irgendwie klingt das cool und es sah auch so voll schön aus, weil es so lila war und so.
Wird das Wasser dann so lila?
Ja, so ganz leicht. Oh, ja. Und das schmeckt so gut. Aber ich muss sagen, das, was man im Supermarkt kaufen kann, schmeckt besser, als wenn man es jetzt so selber mixt wie ich.
Ah, okay.
Ich habe da noch nicht den perfekten Sirup gefunden. Ja, aber kann ich empfehlen. Es ist sehr erfrischend.
Ja, voll spannend. Und mir ist auch aufgefallen, du hast da oben so irgendwas mit Bibi und Tina. Was ist das?
Ich liebe Bibi und Tina und ich bin so ein Verpackungsopfer. Okay, wenn ich was sehe, was richtig cool aussieht, muss ich das haben, auch wenn ich es gar nicht brauche. Und diesen Ketchup habe ich gesehen.
Ach,
und
das ist Ketchup?
Das ist Ketchup.
Okay.
Ich dachte, oh mein Gott, Bibi und Tina Ketchup, wie cool ist das? Dann habe ich den gekauft. Der war auch noch 30%, glaube ich, reduziert.
Perfekt, ja schon. Immer so 30%.
Ja. Und er schmeckt überhaupt nicht gut.
Nee.
Nee, gar nicht. Oh, und jetzt steht ja eigentlich nur zur Deko da drin. Aber hast du gesehen, was neben dem Bibi und Tina ist?
Ja, ich habe das auch gesehen, aber ich habe mich auch gefragt,
also,
was das ist.
Ich glaube, ich bin die Person von euch, die ihr jemals interviewt hat, die ein Lebensmittel am längsten im Kühlschrank hat.
Ja?
Ich glaube, das existiert seit 10 Jahren in meinem Kühlschrank.
Wirklich?
Und es ist sogar schon mit mir umgezogen, weil ich es nicht wegwerfen kann.
So eine richtig fancy, sieht aus wie so eine
das
fancy
ist
Dose.
Ein Zauberfrosch von Harry Potter. Ein Schokofrosch. Kennst du diese? Hast du Harry Potter geguckt?
Ja, klar.
Ich mag Harry Potter.
Diese springen, die dann rausgesprungen sind.
Und das habe ich irgendwann mal in Amerika gekauft, in den Universal Studios.
Okay.
Habe es bis nach Deutschland geschleppt, in meinen Kühlschrank getan und seitdem ist es dort. Aber ich kann es nicht wegwerfen.
Hä, aber das ist ein Lebensmittel.
Ja, es ist Schokolade.
Wird Schokolade schlecht?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, aber ich habe auch festgestellt, dass es in meiner Familie liegt. Meine Tante, sie besitzt auch Dinge in ihrem Kühlschrank, die sie nicht wegwerfen kann. Es ist komisch.
Perfekt. Da links schimmelt Bibi und Tina Ketchup.
Ja, genau.
Rechts sind Maden oder keine Ahnung, was für Yum, yum.
Ja, also geil. Bis jetzt ist da noch nie was rausgekommen.
Aber du wolltest es nie essen, oder was? Weil
nee,
du dich
ich mag auch keine Schokolade.
Wirklich?
Ja. Was ist ich was? Weiß auch nicht, warum ich es gekauft habe, weil ich mag nicht mal Harry Potter. Ich bin eher so Herr der
Ringe-Fraktion. Oh, ich mag Harry Potter gerne.
Ja.
Okay, ich finde, was ich viel krasser finde, du magst keine Schokolade?
Nee. Aber
wirklich?
Ich mochte noch nie Schokolade.
Krass.
Auch so damals, wenn so gerade jetzt Ostern kommt ja jetzt, ne?
Ja.
Und als ich klein war, meine ganze Familie und alle haben mir mal diese Osterhasen geschenkt und so.
Ja.
Und ich war jedes Jahr so traurig und dachte mir so, ich mag das gar nicht.
Ach krass, oh, das wünschte ich, dass ich das nicht mögen würde.
Ja, aber ich bin so ein Gummibärchen- und Kaubonbon-Mensch.
Okay, du kompensierst es dann mit was anderem?
Ja, sehr deutlich. Und Kuchen.
Genau, weil ich hätte jetzt eigentlich schon noch gesagt, weil du ja schon noch so Marmeladen und so da drin hast, dass du schon süß auf jeden Fall schon magst.
Aber eigentlich gemischt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Chips essen würde, dann direkt auch eine Minute später brauche ich einen Kaubonbon.
So Kaubonbon? So Kaugummi dann oder was?
Nee, so Mau-Am-Zeug.
So boah, saure nimmst, oder nimm zwei.
Oder sowas.
Oh, die habe ich früher auch krass geliebt.
Ja, oder so geil. Saure Schlangen und sowas.
Oh,
toll.
Ja, okay, das ist geil.
Ja.
Hast du sonst irgendwie so Ernährungsbesonderheiten? Bist du vegan oder vegetarisch oder irgendwie so
ich
unterwegs?
Ich versuche mich vegetarisch zu ernähren.
Mhm.
Das hat, glaube ich, vor 2 Jahren angefangen. Das war nur eine Wette, aber ich fand es ganz cool und habe es dann doch durchgezogen.
Mhm.
Dann allerdings bin ich irgendwann wieder da gestrandet, dass ich gesagt habe, okay, einmal im Monat esse ich Fleisch, aber nur gutes Fleisch. Hat dann auch ganz lange funktioniert, dann hat es mal wieder weniger funktioniert, aber aktuell bin ich wieder nur vegetarisch unterwegs.
Voll gut.
Ja.
Voll gut.
Mhm.
Genau, liebe Betty. Wir haben ja schon gesprochen im Vorhinein auch mal ein bisschen. Und wir wollten heute mal ein bisschen mehr über das Thema Therapie sprechen.
Ja.
Genau, weil ich bin ja auch in Therapie, du bist warst in Therapie.
Ja.
Und ich habe das hier auch immer mal so ein bisschen nur so angeschnitten. Also ich glaube, die Leute, die aktiv zuhören, wissen so, dass ich in Therapie bin. Aber wir haben jetzt noch nie so krass aktiv drüber gesprochen.
Mhm.
Und du bist der perfekte Gast, dass wir da einmal ein bisschen drüber sprechen.
Ja.
Weil du da auch sehr offen bist und
das
so
stimmt.
weiter. Und das finde ich sehr cool. Und genau, deshalb würde mich mal interessieren, du kannst auch immer so sagen, wenn das irgendwie dich irgendwie triggert oder so, oder wenn ich irgendwie was frage, so ne, dass du dann sagst, darüber jetzt nicht sprechen.
Ja.
Aber magst du vielleicht mal so ein bisschen grob erzählen, so, wann du in Therapie gegangen bist so und warum du in Therapie gegangen bist.
Also ich, wenn ich so darüber nachdenke, ganz, ganz, ganz früher, als ich ein Kind war, ich bin ja im Heim groß geworden, bin ich auch schon zur Therapie gegangen, aber ich wusste nicht, dass das eine Therapie ist.
Ah, okay.
Das war so quasi meine erste Therapieerfahrung, aber ob mir das was gebracht hat, keine Ahnung.
Wurde das vom Heim quasi organisiert?
Genau,
dann?
Genau, aber es waren auch nur so ein paar Monate. Und dann so richtig wieder die Erfahrung mit Therapie habe ich sofort 3, 4 Jahren, glaube ich. Ich glaube, 4 Jahre ist das jetzt her.
Mhm.
Genau, da bin ich schwer depressiv geworden.
Okay.
Und so schlimm, dass ich dann auch in die Klinik musste.
Ach krass.
Genau. Und so hat es eigentlich angefangen. Dann habe ich danach auch noch jahrelang Therapie weitergemacht. Und jetzt bin ich, glaube ich, 1 Jahr ohne Therapie.
Mhm.
Ja.
Und was war, ich meine, ich glaube, mit Depressionen ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, ob es dann da so einen Auslöser gibt.
Ja, also das kann ich ganz klar bei mir sagen, dass es einen Auslöser gab. Und zwar habe ich mich damals von meinem noch Ehemann getrennt.
Ja.
Und es war für mich ganz, ganz schlimm. Für mich ist wirklich eine komplette Welt zusammengebrochen und ich habe es ganz nicht verstanden. Und das war quasi der Auslöser, genau.
Okay.
Aber das Witzige war, das war dann gar nicht das Therapiethema eigentlich an sich, diese Ehe und Scheidung und so, sondern da kam so meine ganze Kindheit hoch.
Ja.
So. Und das war eigentlich das, was glaube ich, jahrelang in mir drin geschlummert hat und jetzt einfach nur so rausgekommen ist. Ja. Und das Witzige ist, ich habe, also was heißt witziger, aber ich habe früher schon immer gedacht so, hey, ich komme so gut damit klar mit dieser ganzen Sache und so, das kann nicht so normal sein. Ich glaube, irgendwann wird das, also wird der Knall kommen und so ist es dann noch passiert.
Okay. Magst du vielleicht einmal so ganz grob deine Kindheit skizzieren?
Okay, für die Leute, also ich bin bei meiner Mama alleine groß geworden.
Dein Papa,
Ich kann mich dran erinnern, als ich so, oh, da war ich aber wirklich so, keine Ahnung, so 2, 3, 4 vielleicht, dass ich Papa ein paar Mal zu Hause gesehen habe, aber ganz selten.
Okay.
Also ich bin eher bei meiner Mama alleine groß geworden, weil die haben sich auch relativ schnell, als ich auf die Welt kam, dann getrennt.
Ach so, okay.
Genau. Meine Mama war suchtabhängig, schon seitdem ich eigentlich in ihrem Bauch war. Und das hat sich dann so durchgezogen.
Alkohol, ne?
Alkohol, genau. Und ich war aber all die Jahre bin ich mit ihr allein gewesen und wir sind auch relativ oft umgezogen, auch gerade wenn das irgendwie jemand in unserem Umfeld mitbekommen hat.
Dass sie trinkt?
Genau, dass sie trinkt oder sie hat halt mich auch schon krass misshandelt. Und immer wenn ich geschrien habe oder keine Ahnung was, haben die Leute natürlich, also unsere Nachbarn, das Jugendamt informiert. Und dann kam das Jugendamt und wenn die gemerkt haben, okay, irgendwas stimmt nicht, ist Mama oft mit mir umgezogen.
Krass.
Ich habe, glaube ich, jedes Schuljahr die Schule gewechselt. Krass. Genau. Und so kam das dann. Und mit 9 oder 10 Jahren bin ich dann halt ins Kinderheim gekommen.
Okay, weil das Jugendamt dann so wirklich aktiv geworden ist.
Ja. Wir sind nämlich nach Berlin gezogen irgendwann. Und hier bin ich dann schon in so ein Kinderheim gekommen. Aber ich bin jeden Tag nach der Schule immer wieder zu Mama zurückgegangen. Und dann hat das Jugendamt sich irgendwann gedacht, okay, das geht so nicht. Und dann bin ich quasi 2 Stunden von hier weg in ein Kinderheim gekommen.
Hast du das gemerkt damals so als Kind, dass was zu Hause bei dir nicht stimmt? So? Also das wolltest du auch weg von deiner Mama? Oder hast du das gar nicht verstanden?
Das ist eine richtig gute Frage. Ich habe das, glaube ich, ganz lange nicht verstanden, aber als ich dann so immer bei anderen Freunden und so zu Hause war, habe ich gemerkt, okay, meine Mama ist komplett anders. So.
Okay.
Und dann hat das relativ schnell Klick gemacht und ich fand das immer ganz schlimm. Also ich fand es wirklich immer ganz schlimm, habe jeden Tag geweint und dies und das, musste auch morgens immer allein zur Schule und ganz viel allein machen und ich war quasi die Aufpasserin auf meine Mama. So dadurch, dass sie ja auch oft dann betrunken war und so, sind ganz viele Dinge passiert, wo ich ihr quasi das Leben retten musste, obwohl ich ja noch ein kleines Kind war. Und ich war irgendwie immer auf mich allein gestellt und ich wollte immer, dass meine Mama ist wie alle anderen Mamas. So, ja. Aber als ich dann von ihr weggekommen bin, war das für mich das Schlimmste. Ja. Ich wollte unbedingt zu ihr zurück, unbedingt. Krass. Und hätte auch, also wenn man mich gefragt hätte, ich wäre ganz sicher zu ihr zurückgegangen. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so, es war eigentlich das Beste, was mir hätte passieren können, dass ich von ihr getrennt wurde.
Ja.
Weil ich endlich mal für mich sein konnte, endlich mal Kind sein konnte. Und damit hatte ich ganz lange zu kämpfen, weil ich immer noch sehr kindlich bin und sehr kindisch. Und ganz viele haben mich deshalb damals immer gehänselt, haben immer gesagt, oh Gott, warum bist du immer noch so kindisch und dies und das. Aber ich glaube, ich habe sehr lange meine Kindheit nachgeholt oder hole sie immer noch nach in gewissen Dingen. Genau.
Krass. Ja. Und wie war dann, als du dann im Heim warst, wie war dann dein Verhältnis zu deiner Mutter? Hat die dich dann irgendwie manchmal besucht oder war das wirklich komplett gecuttet?
Also am Anfang war es komplett gecuttet. Und ich muss sagen, unsere Trennung damals war auch ganz, ganz schlimm. Also wir waren mit meiner Klasse im Zoo und meine Mama hat sich freiwillig gemeldet als Wandertagsbegleitung. Das heißt, wir waren den ganzen Tag mit meiner Klasse im Zoo und wir wussten, okay, am Nachmittag haben wir einen Termin im Jugendamt, was jetzt für uns nichts Neues war, weil wir ganz oft mit Jugendamt irgendwie im Kontakt waren. Und dann sind wir dorthin gekommen. Und sie musste in einen Raum und ich in einen Raum und irgendwie so nach 3 Stunden habe ich gefragt, ja, wo ist eigentlich meine Mama? Und dann meinten die so, ja, deine Mama ist schon zu Hause, du kommst jetzt woanders hin.
Krass.
So, und ich hatte in meinem in meinem Rucksack hatte ich noch Mamas Schlüssel und alles. Und ich durfte sie nicht mal sehen und Tschüss sagen. Bin mit diesem Rucksack, mit ihrem Hausschlüssel ins Heim gekommen.
Krass.
Und sie musste dann erstmal 2 Tage bei ihrer Freundin schlafen, weil sie selber gar nicht in die Wohnung reingekommen ist und sowas. Und dann durfte ich auch, glaube ich, erstmal ein halbes Jahr gar keinen Kontakt zu ihr haben. Also nicht anrufen, gar nichts. Und das war echt das Allerschlimmste für mich. Aber ich durfte auch nicht zu meiner Oma oder zu Papa, zu niemandem durfte ich Kontakt haben. Und dann fing das an, dass ich wieder mit ihr Kontakt haben durfte. Und das war aber auch nicht schön für mich, weil sie war dann so, okay, wenn du mich lieb hast, dann haust du jetzt ab und kommst zu mir.
Okay, krass,
und natürlich habe ich da meinen Rucksack mit allen Süßigkeiten gepackt, die ich gefunden habe, 2 Euro eingepackt für die S-Bahn und dachte dann wirklich, ich kann so 50 Kilometer zur S-Bahn laufen und dann zu ihr fahren. Habe natürlich nicht geschafft und wurde direkt wieder eingesammelt.
So
ja, total, ich war auch total unauffällig. So. Bin rausgegangen zum Spielen mit meinem Rucksack und so. Auf jeden Fall war meine Mama dann aber wieder sauer auf mich, weil sie hat gesagt, siehst du hast mich nicht lieb, weil du bist nicht zu mir gekommen.
Boah, krass.
Und so, es war wirklich sehr schwierig. Und dann muss ich sagen, als ich umso älter ich wurde, umso mehr hat mich das sauer gemacht, dass sie Alkohol trinkt. Und dann hat das auch angefangen, dass ich was gesagt habe, weil ich habe da vorher nie was gesagt. Und dann hat sie komplett den Kontakt immer abgebrochen für ein halbes Jahr und so. Weil typisch Suchtkranke, sie sagen ja immer, sie sind nicht süchtig und so und schieben immer die Schuld auf alle anderen. Und so war das dann auch. Alle anderen sind blöd, sie ist ganz normal. Und dann hat man immer ein halbes Jahr nichts von ihr gehört. Und dann hat es sich wieder so gewandelt, dass ich irgendwann einfach runtergeschluckt habe und mir so dachte, okay, ich ertrage das einfach, damit ich wenigstens was von ihr höre. Mhm. Ja, aber es war schon schwierig.
Mhm. Und wie ging das dann weiter? Also
meine Mama ist dann gestorben. Ja. Tatsächlich an den Folgen natürlich.
Wann war das? Also wie alt warst du dann da? Oder warst du noch im Heim dann wahrscheinlich?
2019 war das.
Ach so, nee, dann warst du dann nicht mehr im Heim.
Nee, da war ich nicht mehr im Heim.
Ach, krass. Mhm. Und wie war dann da nach dem Heim euer Verhältnis und so weiter? Habt ihr euch dann wieder gesehen?
Nee, gar nicht.
Ach, krass.
Gar nicht. Mm-mm. Nee. Ich kann mich an ein Telefonat erinnern. Ich weiß das noch ganz genau. Ich habe mit ihr telefoniert und sie klang so schlecht und hat die ganze Zeit geweint. Und das war auch der Punkt, da konnte sie, also sie, das Krasse bei meiner Mama ist, sie war schwerst alkoholabhängig, hat aber trotzdem noch als Hebamme gearbeitet.
Ach, okay.
In allen möglichen Krankenhäusern und auch als selbstständige Hebamme und so. Und das war das Einzige, wo sie sich immer zusammenreißen konnte für ein paar Stunden. Und was sie quasi noch so erfüllt hat, beziehungsweise würde ich auch sagen, am Leben gehalten hat. Mhm. Und als sie gemerkt hat, das geht nicht mehr, oder als Leute das gemerkt haben und sie rausgeschmissen haben, ich weiß nicht, was passiert ist, und sie nicht mehr arbeiten konnte, hat man richtig gemerkt, dass okay, jetzt ist es vorbei. Mhm. Und ich kann mich an das letzte Telefonat erinnern, sie klang so schlimm und so schlecht. Und ich habe damals zu meinen Freunden gesagt, ich glaube, meine Mama wird in einem halben Jahr sterben. Und dann ist das wirklich passiert.
Ach, krass.
Also ich habe es da schon geahnt.
Oh. Ja. Und wie hast du es dann erfahren? Weil mit deinem Vater, oder hast du mit deinem Vater irgendwie Kontakt? Oder mit?
Ja, mit meinem Papa habe ich schon Kontakt, aber jetzt nicht so krass viel. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns jede Woche hören, so einmal im Monat schon.
Ja.
Aber damals hatte ich mit meinem Papa eigentlich noch gar keinen Kontakt so viel. Der ist erst jetzt so mit den Jahren wiedergekommen. Okay. Wie ich das erfahren habe. Also ich war ja damals bei den Dreharbeiten bei DNTM. Mhm. Und dann waren wir gerade alle in München bei diesen ganzen Pressefotoshootings. Mhm. Und dann ist unsere Betreuerin reingekommen und meinte so, Betty, wir müssen ganz schnell nach Berlin fliegen. Und alle anderen Mädels waren so, boah, du kriegst voll die Überraschung und so von Heidi und so. Und ich habe direkt geahnt, nee, es ist nichts Gutes, so, ne? Und dann saßen wir, ich mit meiner Betreuerin im Flugzeug Richtung Berlin von München aus. Und ich gucke sie nur so an und sag so, ist irgendwas mit meiner Mama? Und dann hat sie mich so angeguckt und meinte so, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und dann bin ich quasi abends wieder im Heim angekommen. Und meine Erzieherin war so ganz komisch. Also die war so irgendwie so, hat sich gefreut, mich wiederzusehen. Hat mich dann aber in mein Zimmer geschickt und ich lag dann so in meinem Bett und dachte so, hä, warum bin ich jetzt wieder hier? So, warum sagt mir keiner, was los ist? Und eine halbe Stunde später ist sie dann halt in mein Zimmer gekommen und hat es mir gesagt.
Ach, krass.
Ja.
Ach so, dann war das 2014.
Mhm.
Ah, okay, ich habe verstanden, 2019, aber du warst 19.
Ich war 19, genau. 2013 okay. War das, da haben wir gerade gedreht.
Mhm. Ach, krass.
Ja.
Und danach bist du wieder zurück zu deinem Sexmodel?
Ja, das war auch, also ich kann mich, das Ding ist, mein Gehirn hat diese Zeit gelöscht. Ja, ich kann mich an so viel nicht mehr erinnern, auch aus dieser Staffel von diesen Dreharbeiten. Krass. Ich weiß so viel nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich mich dafür entschieden habe, doch weiterzumachen. Mhm. Weil ich dachte, erstens ist das die beste Ablenkung, die ich gerade bekommen kann. Und zweitens dachte ich, okay, diese Chance so, ich will die schon irgendwie nutzen. Und ich muss dazu sagen, dass die Produktion ultra nett zu mir war. Also die haben gesagt, wenn ich jemanden brauche, so Therapeuten oder so, dass sie mir jederzeit jemanden zur Verfügung stellen. Dann durfte mein Freund damals auch mitkommen. Also normalerweise gibt es ja in dieser Staffel immer, dass also eine Woche irgendwie so die Familie kommt oder so. Mhm. Und bei mir war es so, dass mein Freund die ganze Zeit dort sein durfte. Mhm. Und ich hatte auch einen guten Punkt. Ich durfte nicht gefilmt werden, wenn ich weine. Also wenn ich jetzt wegen meiner Mama weine. Da muss ich sagen, sind die schon echt gut mit mir umgegangen. Aber wie gesagt, mein Gehirn hat fast alles gelöscht, weil es war sehr viel, ich habe so viel erlebt, so in dieser GNTM-Zeit, was man natürlich so gerade vom Dorf bin ich gekommen, habe Abi gemacht, auf einmal sehe ich die große weite Welt. Gleichzeitig ist meine Mama verstorben und das war, glaube ich, so viel für mein Gehirn, dass ich nichts mehr aus dieser Zeit so richtig weiß.
Boah, glaube ich.
Ja.
Boah, das klingt so krass.
Ja.
Aber also ich weiß gar nicht, wie man so eine Frage formulieren soll, aber... Wie war das, also quasi dann dieser Tod für dich? Also ich meine, ein Elternteil...
Das Schlimmste. Ich muss auch sagen, das ist immer noch das Schlimmste, was ich je in meinem Leben, glaube ich, erleben musste. Ja. Also das Komische ist, das sagt auch meine Therapeutin, ich musste mit meiner Therapeutin in der Klinik, die fand ich auch ein bisschen komisch, aber egal, die meinte immer zu mir, du darfst deine Mama nicht mehr Mama nennen, du musst die Mutter nennen, weil sie hat nicht das Recht, dass du sie Mama nennst. Und all meine Freunde sagen auch immer, wenn ich so von meiner Mama erzähle, dass sie die abgrundtief hassen würden. Mhm. Aber das ist in mir so eine Liebe.
Ja,
und ich habe ihr seit dem Moment, also ich habe ihr schon immer verziehen, so, weil ich weiß, sie war krank, also es war eine Krankheit. Und sie ist da einfach alleine nicht rausgekommen. Sie hat es immer wieder versucht, aber es hat nicht geschafft. Sie nicht geschafft. Und deshalb ist es immer noch das Schlimmste für mich, weil ich meine, so, sie hat gar nicht miterlebt, was ich so in all den Jahren gemacht habe. Mhm. Damals, als ich geheiratet habe, sie war natürlich nicht bei der Hochzeit dabei. Mhm. Und all diese Dinge, und das ist schon schlimm, muss ich sagen.
Boah.
Ja.
Ja, ich glaube, es ist halt zum einen, ich glaube, wenn man so rational von außen drauf guckt, natürlich denkt man sich dann so, boah, wie krass deine Mutter, was sie dir alles angetan hat und dieses ganze Leid, was sie dir zugefügt hat und so. Aber am Ende des Tages ist es halt wirklich trotzdem einfach die Mama. Und das ist auch eher der Grund, warum du als Kind wahrscheinlich trotzdem, sie war so schlimm zu dir, aber trotzdem wolltest du einfach zu deiner Mama irgendwie, weil das ist ja so, so ein Band und so eine Liebe.
Das Krasse ist, sie hat mir auch so viele Dinge angetan und ich habe immer gelogen für sie. Also ich habe immer, wenn das Jugendamt kam und gefragt hat, was sind das für Einstichstellen dort und dies und das, habe ich immer gelogen. Oder wenn ich im Kindergarten oder in der Schule gefragt wurde, was das für blaue Flecken sind, ich habe immer gelogen. Immer.
Boah.
Weil ich sie immer beschützen wollte.
Oh, wie schlimm.
Und ich weiß, man kann das nicht beschreiben, aber ich weiß ganz tief im Innern, in diesen Momenten war sie nicht sie selbst so. Mhm. Und sie war einfach krank.
Aber hattet ihr dann auch, also ich vermute mal, wenn sie betrunken war oder natürlich, dann waren es die schlimmen Phasen, wo sie dich dann auch geschlagen hat oder so, aber hattet ihr auch so sehr liebevolle Phasen dann?
Das ist nämlich das Krasse bei meiner Mama. Sie war gleichzeitig irgendwie die liebevollste Person, die ich kannte, weil sie hat mir, ich habe zum Beispiel immer so krasse Vespa-Pakete, also für die Schule so Essenspakete mitbekommen, wirklich so einen riesigen Koffer. Sie hat da immer einen Brief jeden Tag reingeschrieben, hat so die Brote mit so Herzform ausgestochen, in meinen Apfel immer Gesichter reingeschnitzt und so, hat auch an meinen Geburtstagen immer den krassesten Geburtstagstisch und sowas gemacht. Und das war so voll das Gegenteil irgendwie.
Das ist halt vielleicht auch so ein krasser Zwiespalt, den sie ja dann auch so in sich getragen hat, weil sie wahrscheinlich auch so merkt, zum einen so liebt sie dich ja so krass und dann zum anderen kann sie dir das aber nicht so geben.
Ja.
Hatte sie auch immer so Momente der Reue, wo sie das verstanden hat, wie schlimm sie mit dir umgeht?
Ich glaube schon,
ja.
Aber umso älter ich wurde, habe ich auch ganz oft gemerkt, dass sie viele Dinge dann am nächsten Tag nicht mehr wusste.
Ah, okay.
Ja. Ich erinnere mich an eine Situation, da durfte ich in den Ferien zu ihr fahren. Und es ist natürlich nach 2 Tagen wieder eskaliert, weil ich den Müll nicht direkt runtergebracht habe. Und dann saß ich im Flur, also im Treppenflur heulend, habe meine Erzieher angerufen. Die haben gesagt, okay, wir rufen jetzt die Polizei an, die holen dich ab und setzen dich in den Zug und dann kommst du direkt nach Berlin. Und ich saß die ganze Nacht heulend mit irgendeinem Polizisten im Zug auf dem Weg wieder zurück. Und morgens um, keine Ahnung was, 7 oder 8 klingelt mein Handy und meine Mama war dran und sie hat gefragt, wo ich bin. So, und ich so, hä, ich bin seit gestern Abend weg, so. Und sie hat es einfach nicht mehr gewusst.
Krass.
Ja. Mhm.
Boah, aber ich finde auch da, weißt du, ich finde es halt so krass, weil das ist natürlich wieder eine sehr extreme Form.
Mhm.
Aber auch da denke ich mir so, wie wichtig es ist, wenn man merkt, einem geht es mit irgendwas nicht gut, wie wichtig es ist, auch in Therapie zu gehen, weil vielleicht wäre deine Mama in Therapie gegangen mal. Ich weiß nicht, ob sie es war.
Das ist nämlich das Ding, man muss dranbleiben. Meine Mama hat sich, glaube ich, 2 oder 3 Mal selbst eingewiesen in die Klinik, aber hat sich auch immer nach 2 Wochen selbst entlassen, weil sie meinte, okay, sie wird es jetzt schon schaffen. So, und das war, glaube ich, der Fehler.
Weil ich denke mir halt da so, wenn man dann Kinder kriegt, also wie wichtig es ist, so an seinem Problem zu arbeiten, weil du es ja sonst an deine Kinder halt auch weitergibst und so, weißt
Voll.
Du? Und ich habe da vor kurzem auch mal mit einer Freundin drüber geredet, so ich würde, so zum Beispiel bei mir, okay, ich bin 25, so ich will sowieso gerade noch keine Kinder, aber mir ist es auch so wichtig, dass ich an so vielen Themen halt irgendwie noch arbeite, an mir, bevor ich Kinder kriege, weil ich mir denke, boah, ich will das meinen Kindern nicht geben.
Ja.
Also ich habe zum Teil so manchmal so ein bisschen so Probleme mit Essen gehabt und so auch, weißt du, und ich denke mir so, boah, ich will da meinen Kindern nicht sowas vorleben.
Ja.
Und deshalb, das ist natürlich eine sehr harmlose Form jetzt im Vergleich zu dem, was die damit geben.
Du darfst dich nicht immer so verharmlosen bei dir.
Ja, nee, aber ich meine jetzt einfach nur so der Kontrast, so weißt du.
Ja.
Das ist ja, also ich habe nie Gewalt so erfahren oder so, sowas geht ja gar nicht. Und aber da denke ich mir trotzdem auch einfach, wie wichtig es ist, so an den Dingen zu arbeiten, damit man halt seine Kinder dann nicht mit so
reinzieht.
Und das ist halt so krass, weil ich finde das auch so schlimm, weil du warst ja so jung und man ist so vulnerabel und man ist so formbar und man ist so ein kleines Wesen, man weiß gar nicht, was mit einem passiert und was dann so mit, was dann so die Emotionen der Mutter mit so einem kleinen Kind, mit so einem kleinen, unschuldigen Kind, Mann, ich finde das so krass.
Ich muss auch sagen, dass ich da echt gut bei raus, also rausgekommen bin aus der ganzen Sache. Ich bin ja mit sehr vielen in der Zeit groß geworden in diesem Kinderheim. Also man sagt immer Heimgeschwister dazu. Und ich muss leider sagen, dass sehr viele nicht so gut diese Kurve bekommen haben. Die sind da schon drin hängen geblieben und dann sehr selber abgestürzt oder keine Ahnung, Drogen oder irgendwelche anderen psychischen Probleme und so. Aber weil die auch gar keine Möglichkeit hatten. Das Ding ist, es ist auch so eine Sache, ich finde immer in diesen Kinderheimen, du bekommst ja nicht diese Liebe, die du eigentlich von deinen Eltern bekommst. Und allein dadurch geht halt schon viel verloren. Und dann bist du halt, die meisten sind dann 16, machen eine Ausbildung und ziehen aus und dann interessiert sich halt keiner mehr für die. Ja. So, und das ist schon ein bisschen scheiße.
Und warum glaubst du, ist dir das dann so gelungen, dass du, also ich meine, du warst ja trotzdem in der Klinik und so, also du hast da glaube ich schon sehr viel auch mit rausgenommen, aber warum glaubst du, kamst du einigermaßen dann okay damit klar?
Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, eine Teilschuld hat tatsächlich mein Umfeld, so gerade meine Freunde. Ich habe wunderbare Freunde in der Schule gehabt, die ich dann in der Heimzeit kennengelernt habe. Und es sind heute immer noch meine besten Freunde. Okay. Hat sich nichts dran geändert. Und ich glaube, die waren so meine Ersatzfamilie. Okay. Oder auch meine Oma. Zum Beispiel, ich wollte dann damals als Kind auch unbedingt reiten gehen. Aber bei mir war immer die Frage, wer bezahlt das so? Ja. Weil es gab ja keiner, der das bezahlt hat. Und meine Oma hat dann das zum Beispiel
gemacht.
Also
die Mutter deiner Mutter?
Genau.
Okay.
Oder wenn es hieß, okay, Klassenfahrt steht an. Mhm. So, dann gab es zwar irgendwie 100 Euro vom Jugendamt, aber wer bezahlt die anderen 200 Euro? Ja. Und da war dann immer meine Oma da und hat mich unterstützt. Und
also
so.
Das Verhältnis zu deiner Oma war dann schon gut?
Ja, meine Oma wollte mich auch damals aufnehmen.
Ah, okay.
Durfte sie aber nicht vom Jugendamt aus, weil sie angeblich zu alt war, aber war sie gar nicht. Sie war damals eigentlich noch relativ jung. Aber das weiß ich bis heute nicht, warum ich dann nicht zu Oma gekommen bin.
Okay.
Ja.
Und wie war das Verhältnis deiner Oma zu ihrer Tochter, also zu deiner Mutter?
Meine Mutter hat mir ja komplett, also sie hat mir komplett den Kontakt zu allen anderen verboten. Ach so, also es gab immer nur mich und meine Mama. Okay. Ich durfte nicht mit Oma telefonieren, vielleicht einmal im Jahr und auch nicht mit Papa gar keinen Kontakt haben. Dann gab es aber so eine Phase, wo es echt gut aussah, wo man dachte, okay, meine Mama bekommt die Kurve und da hat sie sich wieder mit meiner Oma angenähert. Und dann durfte ich immer in den Ferien zu Oma und so, ja. So war das. Und meine Oma, die wollte eigentlich auch immer nur meiner Mama helfen. Aber sobald man halt gesagt hat, komm, wir machen was, war es immer direkt so, ihr seid doch alle dumm, ich bin ganz normal. So. Krass. Und dann hat sie wieder den Kontakt abgebrochen.
Boah, krass. Ja. Ich finde das schon eine heftige Geschichte.
Ich muss sagen, es war wirklich mit die schlimmste Zeit, die ich hier hatte, diese Klinik und so. Also aufgrund der Krankheit, die ich hatte. Aber jetzt im Nachhinein hat mir das so viel gebracht durch die ganze Therapie und so, dass ich jetzt schon sagen würde, dass ich ein komplett anderer Mensch bin als vorher.
Ja.
Ja.
Auch vor dem Knall, sage ich mal.
Genau,
also,
ja.
Okay.
Ja.
Also als du quasi eigentlich gar nicht gemerkt hast, dass dich was belastet.
Ja, weil ich weiß nicht, was du für eine Art von Therapie machst, aber ich habe sehr viel Verhaltenstherapie gemacht, Traumatherapie und so. Und gerade in der Verhaltenstherapie habe ich ganz viel gemerkt, dass ich immer dachte, ich kenne mich zu 100%, habe mich aber jetzt erst kennengelernt, so ganz viele Verhaltensweisen, die ich oft nicht so richtig verstanden habe oder halt mich auch nicht damit beschäftigt habe. Damit bin ich jetzt mehr ins Detail gegangen und habe verstanden, warum ich gewisse Dinge so mache, warum es bei mir so ist, dass ich auf gewisse Dinge so und so reagiere und so. Und das hat mir schon krass geholfen, muss ich sagen.
Genau.
Ja.
Du hast gerade gesagt, dass du halt in so voll so eine krasse Depression gerutscht bist. Wie hat sich das so geäußert bei dir? Also wie war das in der Zeit dann?
Also es war natürlich schleichend, also so eine Depression kommt ja immer sehr schleichend. Aber so richtig bewusst ist es mir geworden, dass irgendwas nicht stimmt, als ich wirklich nicht mehr aus meinem Bett rausgekommen bin. Okay. Ich habe es nicht mal geschafft, zur Post zu gehen oder irgendwas zu machen, so wirklich gar nicht. Und dann habe ich einfach meinen ganzen Mut zusammengefasst und bei irgendeiner random Therapeutin angerufen und gefragt, ob ich vorbeikommen kann. Und dann meinte sie so, ja. Und dann bin ich hingegangen und ich weiß noch, ich erinnere mich genau, ich bin in diesen Raum gekommen und da stand, so wie man sich das vorstellt, so zwei also so zwei Sessel, in der Mitte so ein Tisch und da stand so eine Taschentücherbox in der Mitte. Und ich dachte so voll so, ich bin da wirklich cool und gelassen reingegangen und dachte mir so, oh Gott, wer braucht denn so eine
wie
Box?
Wie klischeehaft ja, und so, ja, sau,
und ich dachte
voll.
Dann so, oh Gott, wer braucht so eine Taschentücherbox? Wirklich, es hat keine 30 Sekunden gedauert. Da habe ich schon das erste Tempo aus dieser Box gebraucht.
Ja.
Und dann saß ich da und meine Therapeutin, also die war dann auch jahrelang danach noch meine Therapeutin, hat mich so angeguckt und meinte so, sie müssen wirklich in die Klinik. Und sie hat mich auch nicht nach Hause gelassen. Also ich musste jemanden anrufen, der mich dort abholt, mit mir zu Hause meine Tasche packt und dann in die Klinik bringt.
Ja.
Okay. Und ich habe gesagt, okay, ich will nicht in die Klinik, weil ich konnte mir darunter ja gar nichts vorstellen. Und ich dachte so, boah, niemals, jetzt bist du schon so geendet, dass du jetzt in die Klinik musst und so, wo so ganz viele verrückte Leute sind. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe, aber nur eine Woche und dann gehe ich wieder nach Hause. Mhm. Und alle haben mich schon so angeguckt und meinten so, ja, wir schauen mal und so. Und ich war voll der Überzeugung, dass nach einer Woche alles wieder gut ist und ich nach Hause kann. Und ich glaube, im Endeffekt war ich 2,5 Monate dort oder so. Ja.
Und das war alles 2020 dann?
Genau, ja. 2020 auf 2021. Über Weihnachten und Silvester, die Phase. Ach, krass.
Und wie läuft es dann ab in der Klinik?
Es war so komisch, wirklich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du in so Situationen kommst, die du noch nie durchlebt hast. Aber so vom Hörensagen so dir Vorstellungen schon gemacht hast. Auf jeden Fall bin ich dann da hingekommen. Also man muss dazu sagen, es war eine Privatklinik. Mhm. So. Und dann bin ich da hingekommen und dann musste ich erstmal in so einen Raum und dann saß ich da und habe Ewigkeiten gewartet. Dann kam so ein Arzt und dann haben wir erstmal Blutdruck gemessen. Dann musste ich Drogentest machen, Alkoholtest, alles sowas. Und dann haben sie zu mir gesagt, okay, wir haben das später dann Auffangstation genannt. Das war quasi so der erste Step dieser Klinik. Da wurdest du noch beim Schlafen überwacht, sodass du dir nichts antun kannst oder keine Ahnung.
Also war das quasi so die größte Sorge auch deiner Therapeutin, dass du quasi eine Gefahr für dich selber bist in dem Sinn? Und
ja, weil ich konnte das zu dem Zeitpunkt nicht selbst einordnen. So, ich hatte selbst Angst vor mir, weil ich schon allein diese Gedanken hatte.
Ja, voll.
So, also ich im Nachhinein denke ich mir so, ich hätte mich das, glaube ich, nie getraut, irgendwas zu machen. Aber wer weiß, wie weit das noch gekommen wäre, ja, weil diese Krankheit führt ja oft dazu. Ja. Und wenn ich schon diese Gedanken hatte, wer weiß, wie das dann gekommen wäre. Auf jeden Fall habe ich dann 2 Nächte überwacht geschlafen und bin dann in die richtige Station gekommen.
Was heißt überwacht? Dann sitzt da jemand bei dir oder wie?
Quasi, nee, da kommt dann nur jede Stunde jemand in dein Zimmer und guckt. Okay. Ob du noch da bist.
Ah, okay.
Ja, das war ganz komisch. Aber dann war relativ schnell klar, okay, von mir geht keine Gefahr aus und so. Und dann durfte ich auch schon in den, sag ich mir jetzt mal, normalen Teil der Klinik. Und ich muss sagen, es war echt eine angenehme Atmosphäre dort. Okay. Voll komisch, das zu sagen. Aber ich habe mich wohlgefühlt, weil es waren nicht sehr viele Leute dort. Ich glaube, wir waren so insgesamt 50 Patienten oder so. Und dann habe ich relativ, also ich hatte ja immer Angst, dass irgendwas nicht mit mir stimmt und ich jetzt abgerutscht bin sozusagen. Ne?
Ja.
Und dann habe ich aber festgestellt, okay, die anderen Leute, die mit mir in der Klinik waren, das waren Lehrer, Staatsanwälte, Ingenieure, Architekten und so. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, okay, so, das ist gar nicht so, wie ich immer dachte.
Das geht auch anderen so.
Genau,
ne?
Es geht so ganz normalen anderen Menschen, die auch schon gewisse Dinge in ihrem Leben erreicht haben und so, auch nicht gut. So, das kann jeden treffen.
Ja.
Und das hat mich dann erstmal beruhigt. Wovor ich aber noch sehr doll Angst hatte, war Gruppentherapie. Ich dachte so, oh Gott, das ist jetzt wirklich wie im Film.
Hat man Einzel- und Gruppe?
Ich hatte Einzeltherapie, dann hatte ich Gruppentherapie, dann konnte man wählen zwischen Kunst- und Musiktherapie.
Okay.
Und ich hatte dann Kunsttherapie gehabt und dann gab es noch sowas wie Bewegungstherapie.
Und wie oft die Woche? Das ist ja auch super anstrengend, oder nicht?
Voll. Also dadurch, dass ich in der Privatklinik war, hatten wir auch sehr viel Therapie. Also ich glaube, wir hatten jeden Tag einmal Gruppentherapie, einmal Einzeltherapie und dann noch irgendeine andere Therapie. Und ich weiß, dass in so normalen Kliniken, also die jetzt nicht privat finanziert sind, dass man da sehr wenig Therapie hat. Also nicht so viel, wie ich dort bekommen habe. Es war wirklich sehr anstrengend, muss ich sagen. Und ich habe auch sehr viel geschlafen, immer zwischen den Therapien und so. Aber ich sollte mich dann zwischendurch wach halten, was echt schwierig war. Aber es war wirklich ganz aufregend. Ganz aufregende Reise.
Und du hast gesagt, anfangs ging es dann vor allem halt um deine Trennung. Also das war quasi vielleicht so der Auslöser, aber wahrscheinlich nicht der Grund. So, der ist natürlich viel, viel, das sehe ich bei mir auch so. Ich war tatsächlich voll ähnlich. Auslöser war bei mir auch eine Trennung.
Mhm.
Aber ich denke mir auch so, inzwischen, wir reden nicht über diese Trennung gefühlt, sondern man ist nur noch in der Kindheit und man ist nur noch irgendwo.
Da sagst du was richtig Gutes, weil die meisten Leute, die dort auch mit mir in der Klinik waren, auch ich, hatten Probleme in der Kindheit.
Ja.
Oder Dinge, die sie aus ihrer Kindheit die ganze Zeit mit sich rumschleppen und nie bearbeitet haben.
Ja.
Und das Krasse war, ich hatte einmal eine Einzeltherapie mit einem Therapeuten und der meinte zu mir, er ist jetzt schon seit 23 Jahren oder so Psychotherapeut. Und er hat es erst einmal in diesen 23 Jahren erlebt, dass er wirklich einen Patienten hatte, wo in der Kindheit alles gut war. Sonst ist immer irgendwas
voll
in der Kindheit zu finden.
Und es muss ja nicht mal irgendwas Schlimmes sein. Bei dir ist ja zum Beispiel, du hast ja wirklich eine krasse Geschichte so. Selbst zum Beispiel, ich würde sagen eigentlich, dass ich eine super schöne Kindheit hatte. Aber unsere Eltern sind ja auch nur Menschen. Voll. Und die sind auch wiederum nur die Kinder ihrer Eltern und die, die ja. machen halt entsprechend, natürlich, du kannst gar nicht alles richtig machen. Mhm. Und ist ja auch nicht, also deshalb ist es überhaupt keine Schuld oder so in dem Sinn, finde ich immer. Mhm. Aber natürlich, so bei jedem ist irgendwas passiert, ja. was dich als Kind irgendwie verunsichert hat oder keine Ahnung was. Und das schleppt man ja. halt so krass mit sich. Deshalb eigentlich, ich wette bei, wird auch, was du ja gerade gesagt hast, mhm. man findet eigentlich bei jedem irgendwas. Ja.
Das ist immer mein Satz, den ich immer super gerne sage. Ich muss ein bisschen vorsichtig damit sein, aber ich finde, jeder Mensch sollte einmal in seinem Leben Therapie machen
Same.
Müssen.
Auf jeden Fall.
So. Komplett. Also wirklich, weil ich kenne viele Leute, die gerne würden, aber Angst davor haben mhm. und sich den Schritt nicht trauen, das zu machen.
Aber Angst wovor?
Wahrscheinlich ist es die gleiche Angst, die ich damals hatte. So, ich wurde ja mehr oder weniger auch gezwungen, dann in mhm. diese Situation reinzugehen mit dieser, du musst jetzt sofort in die Klinik mhm. und so. Und bei Leuten, bei denen es vielleicht noch nicht so akut ist, die schieben das, glaube ich, sehr lange vor sich hin und denken so, ach, das kriege ich schon irgendwie alleine mhm. hin. Und natürlich hast du dann diesen Stempel, dass du ja. zur Therapie musst. Und es ist ja leider heutzutage immer noch irgendwie so ein bisschen verpönt,
ja.
was total dumm ist. So. Und ich finde, dass wir das auch ändern müssen. Also ich finde, das sollte komplett normal sein.
Ja.
Und ein wichtiger Grund ist auch, dass es natürlich immer noch viele Nachteile mit sich, gerade in vielen Berufen, ja. mit sich zieht, wenn ja, du tatsächlich in Behandlung bist oder in Therapie bist.
Ja. So Polizisten, ne? Irgendwie so. Ja, ich glaub, du kannst ja nicht alles. Mehr zur Polizei oder...
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Flugschein.
Ja.
Und ich muss sowas natürlich auch bei meinem Fliegerarzt angeben. Und ich habe das natürlich dann auch ganz ehrlich angegeben, weil ich dachte, okay, wenn das irgendwann rauskommt, es gibt noch größere Probleme. Aber natürlich war der erste Step erstmal, ich durfte nicht mehr fliegen.
Ja.
Also meine Lizenz war quasi erstmal weg.
Ja.
So, und jetzt stell dir mal vor, ich mache das ja nur privat, aber Leute, die jetzt richtige Piloten sind,
voll.
So, die trauen sich dann nicht in Therapie zu
gehen.
Ja,
das stimmt.
Weil sie wissen, okay, dann ist erstmal mein Flugschein weg, ich verdiene dann erstmal kein Geld und es gibt ja noch mehr Probleme.
Ja.
So, und da haben mir ganz viele schon geschrieben, so, also ich habe schon die schlimmsten Geschichten gehört, weshalb Leute sich echt nicht trauen, zur Therapie zu gehen und das finde ich echt krass. Schade.
Ja. Voll, mhm. voll.
Weil ich meine, das ist immer das beste Beispiel, du brichst dir einen Arm, gehst auch zum Arzt, so. Und wenn du jetzt eine psychische Krankheit hast, was einfach auch eine Krankheit ist, dann solltest du auch zum Arzt gehen dürfen und das behandeln lassen dürfen, so. Ja. Und keine Nachteile mit sich ziehen.
Und ich glaube auch, viele denken sich auch immer so, ach, bei mir ist es nicht so schlimm oder so.
Ja.
Und deshalb muss ich nicht. Und ich den Gedanken zum Beispiel kenne ich auch, dass ich mir auch denke, zum Beispiel bei mir, ich würde wirklich sagen, ich habe keine überhaupt nichts Schlimmes ja. so erlebt oder so. Und dann dachte ich mir auch voll oft so, ey, Janne, stell dich mal nicht so an oder so.
Mhm.
Aber ich denke mir halt auch, lieber beschäftige ich mich jetzt auch schon präventiv irgendwie ja, auch damit, bevor ich
so
dann mit
gut.
35, 40, was weiß ich, das irgendwie auf eine andere Art rauskommt
ja.
oder so. Und ich glaube aber, was dann auch da viele den Gedanken haben, was ich auch verstehe, es gibt ja wirklich Leute, denen geht's wirklich, wirklich schlecht, also wirklich schlecht und da würde ich mich jetzt wirklich nicht mit reinzählen und dann ist halt schon auch so, dass irgendwo nimmt man solchen Leuten ja auch einen Platz vielleicht dann auch weg, weißt du, vielleicht ist sowas dann.
Aber ich glaube, so darfst du gar nicht denken. Ich glaube, es ist nicht dein Problem, dass es so wenig Plätze gibt,
ja.
sondern ich finde, es sollte mehr irgendwie dafür getan werden, dass es mehr Plätze gibt.
Ja.
Ich glaube, so
ja,
sollte
stimmt.
man eher denken.
Ja, das stimmt. Ja, weil eigentlich ne, hat natürlich jeder so das Recht drauf,
Voll.
Wenn man das Gefühl hat, einem geht's schlecht. Oder?
Und ich habe auch in der Therapie gelernt, jedes Problem ist ein Problem. So, also es gibt kein, okay, mein Problem ist schlimmer oder
ja.
dein Problem ist weniger schlimm. Das gibt es, wenn es um mentale Gesundheit geht, nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch noch so ein Ding, was viele Leute checken sollten.
Voll. Aber ja. ich gehe da wirklich absolut mit. Ich denke auch wirklich, es sollten wirklich alle einfach in Therapie
ja.
gehen, weil selbst wenn, wie gesagt, selbst wenn nichts Schlimmes war, man lernt trotzdem so unfassbar viel über sich. Und
ja.
in uns allen, ich glaube, irgendwo sind wir, wenn man sich nicht damit befasst, sind wir alle so eine gewisse Blackbox und man checkt manchmal
Voll.
Gar nicht, warum mache ich eigentlich gerade
Voll.
Das oder warum triggert mich gerade das oder warum will ich jetzt, warum, keine Ahnung, will ich mich jedes Wochenende besaufen gehen oder
ja.
das sind so normale Sachen, mit denen du ja trotzdem vielleicht irgendwas kompensierst,
genau.
was in dir steckt.
Ja, weil das war zum Beispiel auch so ein Ding bei mir, so... Ich hatte viele Eigenarten, wo meine Freunde sich mal aufgeregt haben. Zum Beispiel, ich habe immer sehr spontan so abgesagt und so. Und das mit meinen ganzen Freunden und so ist so viel entspannter geworden, weil ich konnte vorher nie sagen, wie ich fühle oder was ich denke oder was ich brauche. So, und jetzt bin ich so knallhart und sag so, boah, heute geht's mir nicht gut, ich brauche halt mal einen Tag für mich alleine, tut mir leid und so. Und allein diese Beziehung zwischen mir und meinen Freunden ist so viel besser geworden dadurch.
Ja. Das Ding ist, zum Beispiel, was du auch gerade gesagt hast, nur dass es einem unangenehm ist oder dass halt zum Teil ist es noch verpönt. Ich muss sagen, in so gewissen Kreisen, so von meinen Freundinnen oder so, ist es mir wirklich gar nicht, also okay, sowieso nicht,
ja.
ich meine, das sind auch die Freunde so,
ja.
aber gerade so vor Mädels oder so ist es mir wirklich überhaupt nicht unangenehm. Aber wo ich es schon feststelle, wo es mir manchmal noch unangenehm ist, zum Beispiel, wenn man so datet, mhm. und einen Typ kennenlernt.
Okay.
Und wenn es dann früher oder später darum geht, ja. wenn man dann halt so sagt, ja, ich bin in Therapie, und dann kommt es natürlich auch total auf das Gegenüber an so. Also ich habe auch schon jemanden gedatet, der ist super, so, keine Ahnung, der würde am liebsten auch, weil der es voll spannend findet und irgendwie auch so, würde am liebsten auch in Therapie gehen und mhm. Irgendwie so. Und dann stößt es eher, glaube ich, auf Bewunderung in dem Sinn, oh, du setzt dich mit dir auseinander, finde ich cool. Ja. Aber ich habe bei eher so im Dating so dann so ein bisschen Angst, dass man dann so gejudged wird, deswegen ist es irgendwie so eine,
oh Gott,
dass
so die eine sich verrückte so denken,
genau, so eine verrückte Alte so irgendwie. Ja. Und ich denke so, hey, nein, ich bin nicht verrückt, man, einfach so, ich weiß nicht, ich habe einfach Redebedarf
ja,
manchmal.
Ja, aber guck mal, wenn der so denkt, dann ist er ja schon nicht der Richtige.
Ja, voll,
für dich.
Das stimmt. Aber das ist so, das eigentlich ist das so das Einzige, wo es mir unangenehm ist, manchmal.
Mhm, verstehe ich.
Und vielleicht
aber
auch vor älteren Leuten, also vor meinen Eltern natürlich so auch nicht, oder ja. halt vor dieser älteren Generation, weil die halt auch noch so denken,
voll.
So, warum bist du in Therapie, so, und weil die sich selber halt nicht eingestehen können, irgendwie, ja. dass das hilfreich sein kann oder so.
Aber ich glaube, das ist gerade eh so, die ältere Generation, wenn ich jetzt so an meine Großeltern und so denke, das ist so die Generation, wir kehren das unter den Teppich.
Genau.
So, und wenn nicht darüber gesprochen wird, existiert das auch ja. nicht. Und ich glaube, das liegt dann da wirklich an dieser Generation, weil meine Oma ist, glaube ich, damit auch nicht so gut klargekommen, dass ich das gerade auch öffentlich gemacht habe, mhm. so, dass ich Depressionen hatte und in der Klinik war und so. Ich glaube, das liegt an der Generation. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. So, ich kann mit meiner Oma kann ich aber jetzt auch über andere Themen nicht so gut reden. Jetzt nicht nur so, was mentale Gesundheit angeht. Da gibt es auch viele andere Themen, wo wir nicht auf einen Nenner kommen.
Ja. Aber ich finde, deshalb ist es halt wirklich sau wichtig oder umso wichtiger, dass man irgendwie drüber spricht. Und auch zum einen natürlich, klar, wenn man halt eine Geschichte hat, wo wirklich irgendwie was passiert ist, aber dass man irgendwie auch erzählt, so zum Beispiel wie ich, so, dass ich halt, dass es auch legitim ist, wenn nichts
Voll.
Krasses halt vorgefallen ist, dass man dann auch in Therapie gehen kann. Und,
aber ich liebe Menschen, also mir sind die schon immer sympathischer, wenn die sagen, ja, ich mache auch Therapie. Dann ja. weiß ich so, okay, cool.
Das ist eine
cool.
Person, die setzt sich halt mit sich auseinander
genau.
und
so.
Die hat auch Lust, irgendwie so sich an sich zu arbeiten
Voll.
Oder irgendwie so das Leben zu verbessern. Voll, ich finde auch, das ist eine ja, automatisch auch eine viel reflektiertere Person und kann man über ganz
genau.
andere Dinge sprechen.
Voll.
Ich mag das auch.
Ja.
Hast du eigentlich, wenn man jetzt quasi nochmal, weil du meintest ja, nach der Trennung von deinem Ex ging es dir so schlecht,
ja.
ne? Inwiefern, also hast du da irgendwie schon mal drüber gesprochen, so warum ihr euch da getrennt habt irgendwie? Oder ist das?
Nee, da habe ich noch nie drüber gesprochen.
Darf ich das fragen? Oder ist das
noch nicht. Also ich glaube, ich werde irgendwann mal drüber sprechen, aber okay. noch bin ich nicht so weit. Beziehungsweise ich lasse mich ja schon seit mittlerweile 4 Jahren scheiden.
Ach, krass.
Und ja. Das ist ein ganz schwieriges Thema.
Ah, okay.
Ach Gott, wirklich, ich dachte, so eine Scheidung ist auch echt einfacher.
Ja.
Und ich dachte, dafür gibt es Gesetze und Regeln, wie so eine Scheidung auszusehen hat, aber anscheinend ist das alles sehr schwabbelig.
Ja.
Ja, ich hoffe, also wirklich, ich sage jedes Jahr, boah, ich hoffe, dieses Jahr ist diese Scheidung vorbei, aber es sieht aktuell nicht so aus, als ob das dieses Jahr passieren würde.
Aber was muss man denn da machen?
Für mich geht's um Ehre. Also nicht, was heißt um Ehre, aber...
So Respekt?
Genau, Respekt. Also er hat viele Dinge getan, die so einfach überhaupt nicht gingen. Und deswegen denke ich mir so, nee, da kommst du jetzt auch nicht einfach so davon.
Ja.
So, nö, lass ich nicht mit mir machen.
Ja, okay.
Und er versucht schon wirklich, also er versucht schon mit ganz schlimmen Mitteln irgendwie,
Echt?
Ja. Ja.
Ach krass.
Also es ist wirklich keine schöne Scheidung.
Oh fuck.
Ja.
Unangenehm. Muss man
und am Anfang, also war ich natürlich da emotional noch voll in der Sache und so und dachte mir so, boah, ich dachte ja wirklich, das ist der Mann, mit dem ich für immer zusammen sein werde. So.
Mhm.
Und dann war das von heute auf morgen halt nicht mehr so. Und dann habe ich auch ganz komisch, ich hatte immer das Gefühl, okay, ich brauche ihn und ich bin abhängig von ihm. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so krass in die Depression gerutscht, weil ich mir so dachte, ohne ihn kann ich nicht sein.
Okay.
So, was total dumm ist, weil ich auch schon immer ohne ihn war, weil ich bin sehr viel hin und her gependelt, habe immer mein eigenes Ding gemacht und so. Ja, das war einfach nur falsch da oben verankert. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass ich diese ganze Therapie gemacht habe. Ich
ja.
habe, wie gesagt, auch viel Traumatherapie gemacht.
Mhm.
Da hatte ich richtig Angst davor.
Was sind so da so Glaubenssätze? Also weißt du, was du quasi für Glaubenssätze aus deiner Kindheit dann mitgenommen hast, an denen du dann in deiner Therapie gearbeitet hast? Also die quasi so dein Ursprung dann für deine Depression waren?
Also ich war halt der Mensch, der immer das allen anderen recht gemacht hat. So, weil ich habe ja nie auf mich selbst geachtet. Ich habe ja.
ja
immer darauf geachtet, dass es meiner Mama gut geht,
ja.
dass sie möglichst, das klingt jetzt richtig komisch, aber damit sie möglichst überlebt.
Mhm.
So, weil ich habe ja schon so oft das Leben gerettet. Das war immer Priorität. Oder auch im Heim war es immer so, du hältst dich an die Regeln.
Mhm.
So, und du musst dich immer an die Regeln halten, immer an die Regeln halten, egal ob du jetzt gerade mal für dich was ganz anderes brauchst. Und das war immer so, immer die anderen, nie ich. Und ich glaube, das war so das Wichtigste, was ich in der Therapie gelernt habe, auf mich zu hören und das zu machen, was ich mal möchte. Ja, genau.
Und wie würdest du sagen, Ich finde es immer super schwer, so irgendwie das dann so runterzubrechen. Ich meine, es ist ja eine super lange Zeit, in der du in Therapie warst. Aber wie würdest du sagen, hast du das so gelernt, für dich dann so auf dich zu hören und irgendwie?
Wie habe ich das gelernt? Übung. Meine Therapeutin sagt immer, du musst dir jede Situation oder jedes Verhalten wie so ein Gummiband vorstellen. Mhm. Und quasi, wenn du einmal daran ziehst, heißt das, du übst gerade, das Verhalten zu ändern. Und irgendwann, umso öfter du gezogen hast, irgendwann reißt dieses Gummiband. Und dann ist dieses Verhalten nicht mehr da oder dieser Glaubenssatz nicht mehr da. Und ich stelle mir ganz oft dieses Gummiband vor. Und ich muss aber dazu sagen, es hat halt wirklich jahrelang gedauert. Ne? Also Therapie ist ja jetzt nicht so, du gehst da mal zweimal hin und dann ist alles wieder gut, sondern es ist echt harte Arbeit. Und ich bin oft nach Hause gekommen, habe oft geheult, habe da oft gesessen und geheult, obwohl ich sagen muss, dass ich danach jedes Mal, wenn ich aus diesem Raum gegangen bin, schon so ein befreiendes Gefühl hatte. So ein, also ich war erschöpft, einerseits erschöpft, aber irgendwie hat es sich so angefühlt, als ob wieder so ein Stück Ballast von mir gefallen ist. So, und das hat, irgendwann hat mir das auch Spaß gemacht, so. Weil dann sind wir irgendwie von diesen ganz schlimmen Themen und Trauma alles weggekommen und dann haben wir so angefangen, an so kleinen Sachen so rumzufeilen und das war toll.
Merkst du das manchmal noch, dass du so aktuell noch so Triggerpunkte dann hast?
Ja, es gibt auch ganz oft Tage, wo ich mir denke, boah, rufe ich heute mal wieder bei meiner Therapeutin an und sag so nach einem Jahr, oh, jetzt.
Warum hast du dann überhaupt aufgehört?
Weil ich es tatsächlich nicht mehr gebraucht habe.
Okay, woran hast du das so gemerkt, dass du irgendwie?
Woran habe ich das gemerkt? Das ist eine gute Frage. Also ich hatte nicht mehr so, also ich wusste vor jedem Gespräch, okay, ich gehe jetzt dahin und ich möchte das und das ansprechen. So, und das hatte ich dann irgendwann nicht mehr. Und dann ging es wirklich um so ganz komische Dinge, die ich mir aber eigentlich auch schon selber erklären konnte. Und deswegen habe ich es dann irgendwie nicht mehr gebraucht.
Ich will mir irgendwie gar nicht so mein Leben gerade ohne Therapie vorstellen, so. Ich weiß nicht,
ich muss sagen, ich habe das auch genossen, weil ich fand das schön, einmal die Woche dann dahin zu gehen. Und ich wusste, okay, ich habe was für mich getan, was mir irgendwie weiterhilft und habe was in mich investiert. Wie lange machst du denn eigentlich schon Therapie?
Seit einem Jahr. Nee, bisschen über einem Jahr. Ich habe im Januar 2023 angefangen. Ja, und ich lieb's.
Ja?
Ja, ich lieb's.
Oh, das finde ich, das freut mich richtig zu hören, weil ich habe auch schon oft gehört, dass Leute auch zur Therapie gehen, aber damit noch nicht so konform sind.
Nein, ich lieb das so sehr. Ja.
Ich auch.
Aber von Anfang an.
Ja.
Also ja, weil, also ich habe halt eher so dieses Ding, so, dass es mir am Anfang eher schwer gefallen ist, so halt Leuten zu erzählen, weil ich mir dachte, ah, ist das jetzt irgendwie so ein bisschen weird so, oder halt denken jetzt Leute, dass ich irgendwie Psycho bin.
Ja.
Weil ich mir halt immer so voll normal. Ich bin auch normal so, aber keine Ahnung.
Das gehört dazu.
Ja, und ich mochte es von Anfang an. Ich habe einfach super gemerkt, es tat mir einfach super gut. Also zum einen so dass die eigenen Gefühle legitim sind, dass man auch, weil ich finde, voll oft will man ja auch nicht akzeptieren, dass man sich so und so fühlt, von wegen, stell dich nicht so an oder da, da, da. Aber dann einfach so dieses, hey, es ist okay, dass ich so fühle und es ist legitim, so wie ich fühle. Und ich finde es auch super, tatsächlich fand es auch super entlastend für meinen Freundeskreis, weil, keine Ahnung, also gerade bei mir war ja auch der Anlass die Trennung. Und klar, am Anfang hat mich die Trennung natürlich auch super beschäftigt. Und wenn du dann immer deine Freunde so krass so damit, ne, natürlich machen Freunde das gerne und dafür sind sie da, aber ich fand das schon auch echt irgendwie entlastend, dass ich mir dachte, ich kann ja doch echt mal so mit meiner Therapeutin drüber sprechen.
Ja,
ich
auch mit so einer außenstehenden Person.
Genau, mit einer außenstehenden Person und
so, die nicht wertet.
Genau, voll. Ja. Und ich habe mich auch immer jedes Mal danach, ich muss auch sagen, am Anfang, es war auch so lustig, dachte mir auch, als ich diese, wie du das auch gesagt hast, mit diesen Taschentüchern, ne? Ich habe auch gesagt, ey, wie affig, ne? So Taschentücher. Und dann irgendwann so, ich würde doch gerade so sagen, das erste halbe Jahr habe ich tatsächlich super viel geweint. Und dann ich dachte mir so, das hat einfach echt einen Grund, warum da diese Taschentücher, das ist absolut sinnvoll, dass sie da stehen.
Diese
so,
Taschentücher.
Inzwischen muss ich sagen, weine ich nicht mehr so viel. Was ich aber auch doof finde, weil ich bin so ein Mensch, ich kann gar nicht gut weinen. Also ich merke voll oft, ich empfinde so Druck in meiner Lunge, so in meiner Brust, so ich merke, mich belastet was.
Ja.
Und ich wünschte dann, ich würde weinen, weil ich meine, so weinen ist ja dann auch so voll, da lässt man ja Stress, so, das, ne, da baut man ja Cortisol ab und das, danach fühlt man sich ja
das
voll oft besser.
Das hatte ich früher auch immer, ich konnte das auch nicht.
Ich kann nicht weinen, ich weine nicht. So, das Ding ist, beziehungsweise bei meiner Trennung habe ich geweint, safe, so klar, da. Und dann das erste halbe Jahr bei meiner Therapeutin auch, weil sie das irgendwie so voll krass so aus mir rausholen konnte irgendwie.
Aber ich fühle das gerade so richtig.
Ja, und dann war ich halt immer voll, habe mich danach immer voll so befreit gefühlt, weißt du, weil du dem allen mal so richtig Raum gegeben hast, so diesen ganzen Gefühlen, die ich sonst, glaube ich, halt nicht so zulassen konnte oder auch nicht so immer eher so runtergedrückt habe. Und da lässt du das alles mal so raus und ich habe mich immer so gut gefühlt und es war auch so krass, weil ich habe dann dort immer so krass geweint, aber sobald ich den Raum verlassen habe,
ja,
mir ging es danach eigentlich nicht schlecht. Also ich konnte den Raum verlassen, war auf der Straße und war so, okay, ich habe gerade so geil geheult,
ja,
und ist so alles rausgelassen.
Ich habe mich immer sehr glücklich danach gefühlt.
Voll, ich bin auch eher immer so glücklich, genau. Ja, ich fand es immer super befreiend. Und genau, inzwischen weine ich irgendwie nicht mehr. Also manchmal schon noch. Also wenn es jemand aus mir rauskitzelt, so dann sie oder meine Mutter. Mhm. Also wenn ich mit meiner Mutter, dann könnte ich auch immer weinen. Weiß ich, wenn wir also auch so vor Freude, vor Freude, oder wenn wir uns streiten, so mit meinen Eltern, so, dann bin ich übelst sensibel und kann so direkt heulen. Ja. Aber sonst weine ich nicht so viel. Das finde ich auch so doof, weil ich mir eigentlich so denke, hat ja einen Sinn, warum man weint. Und ich wünschte, ich wäre so eine Person, die einfach auch mal im Privatleben ein bisschen mehr weinen würde. Aber das tue ich nicht so oft. Ich weine immer eher so, wenn ich Filme gucke. Mhm. Aber auch nicht, wenn es traurig ist, sondern ich weine immer eher, wenn es schön ist.
Ja.
Ich weine bei so schönen...
Bei
so
Vermisst, wenn die sich wiederfinden.
Ja, oder so, was ich voll oft... Hast du Gilmore Girls geguckt?
Mhm.
Okay, okay. Also ich weine bei so random Stellen, so wenn zum Beispiel so eine Mutter mit ihrer Tochter so endlich einen schönen Moment hat, so dann meine ich.
Ja.
Dann weiß ich nicht. Oder bei,
aber schön.
Oder bei so random TikTok so.
Ja.
Immer schön, wenn sich irgendwer so wieder nach Hause kommt oder irgendein Kind sich über irgendwas, ich weiß nicht, dann muss ich weinen. Aber ansonsten so, ich kann durch Weinen leider nicht so diesen Druck so rauslassen, den ich manchmal empfinde.
Aber das musst du zum Beispiel auch lernen in der Therapie, dass man jedes Gefühl zulassen muss und jedes Gefühl berechtigt ist und es keine guten und keine schlechten Gefühle gibt.
Ja. Das habe ich auch erst vor kurzem gecheckt, weil ich auch mal so dachte, so wenn irgendwas schlecht ist, und dann meine Therapeutin auch gesagt, aber das ist kein schlechtes Gefühl, sondern es weist dich auch höchstens auf etwas hin.
Ja.
Also keine Ahnung, wenn man irgendwie, oder schlechtes Verhalten, so in dem Sinn gibt's auch nicht, sondern es zeigt dir einfach auf, dass da vielleicht was ist, was du mehr Aufmerksamkeit schenken solltest. So.
Und was mir auch hängen geblieben ist, dass man so richtig, vielleicht kennst du das, wenn du auf einmal so wütend bist oder so, oder traurig oder fröhlich, dieses Gefühl, so stark, wie du das da empfindest, das hält nur für 15 Minuten an, dann schwächt es ab.
Ja?
Ja, und das voll oft, wenn ich so wütend bin oder so ultra traurig auf einmal oder verletzt, denke ich mir so, 15 Minuten ist alles besser. Und dann ist es wirklich so.
Ja, aber ich finde auch eher, wenn man halt dann auch richtig hinfühlt. Also wenn man das halt auch zulässt.
Ja.
Weil ich glaube oft, so verdrängen wir es dann.
Mhm.
Und dann ist es ja wie so ein Wasserball, den du halt wieder so runterdrückst, aber der kommt halt dann mal anders wieder raus, weil der will
und
halt raus.
Ich glaube, so war das auch bei meiner Depression. Ich habe sehr oft lange alles so runtergedrückt und dann ging es irgendwann nicht mehr.
Und ich glaube das, weil du ja auch vorhin meintest, so jeder sollte in Therapie gehen.
Ja.
Ich glaube, super, super viele Menschen drücken immer irgendwas runter.
Ja.
Und dann ploppt halt bei jemandem, so jemand, der denkt so, nee, ich brauche das nicht, für mich ist alles okay, safe, ist schön, aber so, dann kann es sein, dass halt was bei, muss ja auch nicht sein, aber kann sein, dass halt dann mit 35 was hochploppt oder mit 40 was hochploppt oder wenn man immer nur so runterdrückt, deshalb.
Deswegen ist es wichtig, dass wir heute darüber reden.
Genau.
Damit dieses alles normal wird.
Ja,
damit
voll.
Es irgendwann, wir nicht mehr dieses Gefühl haben, oh Gott, kann ich das der Person jetzt erzählen oder nicht?
Ja.
Oder sage ich das überhaupt oder gehe ich überhaupt zur Therapie, sondern es sollte ganz normal sein.
Ich habe auch schon echt viele Leute so in meinem Umkreis auch geinfluenced, in Therapie zu gehen.
Das ist gut.
Ich habe meiner Schwester, zum Beispiel meiner Schwester, habe ich echt immer erzählt, wie toll das ist und so weiter. Und dann ist sie in Therapie gegangen.
Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, die fand das damals ganz faszinierend, weil sie an mir selbst gesehen hat, wie es mich verändert hat, aber positiv, so diese ganze Therapie. Und dann war sie auch voll angefixt und so. Und jetzt versuche ich sie aber schon seit 3 Jahren. Also sie fragt immer wieder ganz so, aber traut sich nicht. Aber irgendwann werde ich schaffen, dass sie dahin geht. Aber man kann natürlich auch keinen zwingen.
Nee,
so, das muss ja jeder
man muss es schon wollen, weil man muss natürlich dann schon auch erzählen, ne, und preisgeben, weil sonst bringt es natürlich nichts, als wenn du,
Man muss sich halt auch krass öffnen.
Ja.
So, das bringt ja nichts, wenn du dich da hinsetzt und nur die Hälfte erzählst.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja. Ja, Betty.
Ja.
Die Zeit vergeht wie im Flug, aber hier schon wieder sehr lange. Ich könnte ewig mit dir weiterreden.
Ja.
Aber es ist vielleicht ein ganz schönes Schlusswort tatsächlich, dass, wie du gerade gesagt hast, dass es wichtig ist, dass wir heute drüber geredet haben, damit es einfach normaler ist.
Genau.
Und das glaube ich auch. Und ich finde es auch sehr schön, wie offen und ehrlich du drüber sprichst. Und ich weiß auch sehr zu schätzen, dass du dich mir so geöffnet hast mit deiner Mama.
Du auch, danke schön.
Danke dir. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Geschichte.
Danke, hat Spaß
und so schöner, dass
mit euch.
Dass du dich öffnest.
Mit dir.
War auch sehr schön, dass du da bist.
Ja, bis nächstes Mal.
Genau.
Ciao.
Tschüss. Also ich muss wirklich sagen, dass ich von Bettys Geschichte zum Teil so krass geschockt war und von all dem, was sie als so kleines Kind schon erleben musste und durchmachen musste, was man für mir vielleicht auch an dem ein oder anderen krass angemerkt hat, was ich in dieser Folge sehr, sehr oft gedroppt habe. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr irgendwie von Bekannten oder Freunden von extremen Schicksalsschlägen hört, dass man manchmal gar nicht weiß, was man sagen soll oder sich so fragt, okay, was ist jetzt das Richtige zu sagen oder welche Worte
treffen gerade das, was diese Situation verdient hat und reagiere ich gerade richtig? Und ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass mir das bei der Aufnahme auf jeden Fall durch den Kopf gegangen ist. Gott, so was sagt man zu sowas? Vor allem, wenn man ja das einfach selber natürlich gar nicht erlebt hat und das deshalb auch nicht nachempfinden kann, wie das sein muss. Und deshalb gibt es bei sowas, glaube ich, auch einfach oft nicht die richtigen Worte. Und ja, umso schöner finde ich es tatsächlich, dass sich Betty mir so geöffnet hat und euch dadurch auch so geöffnet hat und mir aber auch den Raum gegeben hat, tatsächlich über Therapie zu sprechen, weil ich auch merke, dass mir das manchmal schwerfällt, darüber zu sprechen und zuzugeben, dass das ein Teil von mir ist und dass es Themen gibt, mit denen ich struggle, und hat mir aber auf jeden Fall auch nochmal gezeigt, wie unfassbar wichtig Therapie ist und ja, wie lebensverändert das eben auch sein kann und wie krass es einem helfen kann. Und deshalb wollte ich hier wirklich auch nochmal alle ermutigen, die irgendwie ansatzweise das Gefühl haben, dass es ein Thema gibt, bei denen eine Therapeutin oder ein Therapeut helfen könnte mit einem objektiven Blick oder sei es auch nur, dass man drüber spricht, ja, dass ihr euch traut, das Ganze vielleicht mal anzugehen und euch um einen Therapieplatz zu bemühen, weil ich kann echt auch nur sagen, dass es für mich tatsächlich mit zu den besten Entscheidungen meines Lebens gehört, in Therapie gegangen zu sein. Und diesen Satz kenne ich tatsächlich auch von vielen Menschen aus meinem Umfeld, die auch in Therapie sind. Und ja, ich weiß, es kann sehr scary sein und so. Und vielleicht bist du jetzt noch nicht bereit, aber vielleicht irgendwann. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Und genau. Ansonsten kommt jetzt hier ein kleiner inhaltlicher Cut, weil ich darf ja wieder die Folge der nächsten Woche ankündigen. Und tatsächlich ist nächste Woche eine sehr, sehr besondere Folge, weil wir haben nämlich unseren allerersten männlichen Gast hier bei Unter uns gesagt, nämlich Trommelwirbel, warte, Trommelwirbel, nein, den Sänger und Schauspieler Emilio Sacraia. Emilio bringt nämlich diesen Freitag sein drittes Album namens Blessings raus und deshalb habe ich natürlich mit ihm über sein Album gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was es eigentlich mit den emotionalen Texten so auf sich hat, und hinten raus wurde es auch noch sehr, sehr deep über seinen Weg hin zur Selbstliebe. Ich finde, dass man Emilio auf jeden Fall auch nochmal auf eine ganz andere Art kennenlernt, und ich habe ihn auf jeden Fall nochmal auf eine ganz andere Art kennengelernt, und ich finde, er zeigt eine Seite, die mir so aus der Öffentlichkeit heraus noch nicht bewusst war. Und genau, deshalb würde ich sagen, schaltet auf jeden Fall nächsten Dienstag wieder ein. Und ansonsten, liebe Leute, hier meine übliche Leier, abonniert mal bitte den Podcast, ja, bewertet den Podcast und folgt uns @unterunds_gesagt bei Instagram und TikTok, ne? Wir machen den Content ja nicht umsonst, das könnt ihr euch ruhig mal anschauen. Und ansonsten, ja, habt eine wunderschöne Woche. Nächsten Dienstag ist Unter uns gesagt Time mit Emilio Sacraia. Ich freue mich auf euch, er freut sich auf euch und ich zähle auf euch, ne? Dann hören wir uns nächsten Dienstag und ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.